Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Hier erzählen Menschen ehrlich und mutig darüber, was sie bewegt. Von Krisen, von Kämpfen und vom Weitermachen. Ich bin Anne, eure Moderatorin und freue mich, dass ihr heute zuhört. Im Rahmen der Berliner Aktionswoche gegen Medikamentenmissbrauch schauen wir uns dieses Thema in zwei Folgen aus drei verschiedenen Blickwinkeln an. In dieser Folge sprechen wir mit Bert über seine Abhängigkeit und seinen Weg der Genesung und im Anschluss mit Marc Pestotnik von der Fachstelle für Suchtprävention über Hilfsangebote und Stolpersteine im System. Bert, du bist über 70 und hast mehr als 50 Jahre deines Lebens mit Alkohol, Zigaretten, Drogen und Medikamenten verbracht. Mit allem, was dazugehört. Heute lebst du abstinent und sprichst zum ersten Mal öffentlich über deine Geschichte und darüber, wie es ist, sich in späten Jahren noch einmal selbst kennenzulernen. Schön, dass du da bist, Bert.
Danke, freue mich.
Wenn du heute auf dein Leben zurückblickst, gibt es einen Moment, an dem du sagen würdest, da wusste ich, so kann es nicht weitergehen?
Es ist schwierig, einen Moment festzuhalten, aber den gibt es sicher. Ich weiß immer zu jeder einzelnen Sucht, wie das aufgehört hat. Da die zu verschiedenen Zeiten stattfanden, kann ich also nicht das genau an einem Punkt festmachen. Aber zum Beispiel bei Tabletten und dergleichen, da war es einfach die Tatsache, dass ich morgens, als ich aufwachte, nicht sicher war, ob ich jetzt wach bin oder ob das die Pille ist, die ich nun gerade genommen habe, um wach zu sein. Ich war mir meiner nicht mehr bewusst und auch nicht mehr sicher. Und deswegen habe ich gedacht, das will ich eigentlich nicht. Ich will mal wieder fühlen, wo ich bin, ob ich noch da bin praktisch irgendwo unter all dem. Ich hatte also wirklich ernsthaft Angst, mich zu verlieren, endgültig.
Und magst du uns erzählen, wann und womit deine Suchtgeschichte begonnen hat und wie sie sich über die Jahrzehnte verändert hat?
Begonnen hat alles mit Zigaretten, Alkohol, ja auch noch Tranquilizer nebenher. Dann kam AN1, das ist so ein Amphetamin, und der Nachfolger, das ist ein Nachfolgepräparat, ja, Aktivan. Also die Sachen habe ich dann sozusagen exzessiv genommen. Und die haben mich dann also auch praktisch in eine Klinik gebracht. Und da habe ich auch gelernt, dann in der Nachfolge über meinen ganzen Kram zu sprechen und nicht zu denken, ich wäre irgendwie einzigartig.
Du warst also nie nur von einem Stoff abhängig. Was hat dich aus deiner Sicht immer wieder in neue Süchte gezogen?
Es war erstmal die Unfähigkeit, das Selbstwertgefühl war nicht da, die Unfähigkeit, mich zu lieben, also anzunehmen zumindest, wer ich bin. Ich habe das gar nicht reflektiert. Also ich habe mir ja nicht fest vorgenommen, jetzt wäre ich mal von was anderem abhängig, sondern das hat sich irgendwie, ich habe dann gehört von jemandem, der hat ja genommen und dann versucht er auch mal und dann habe ich das. Und so bin ich da gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ne?
Hm. Und welche Rolle haben bei all den Süchten die Medikamente bei dir gespielt?
Wie gesagt, das waren die Amphetamine, die zum Wachwerden ich genommen habe, um also mich auf meine Kunst da zu konzentrieren, die ich gemacht habe jahrelang. Und abends brauchte ich wieder irgendwas zum Runterkommen. Da kamen dann eben diese Tranquilizer und die haben sie ja damals aufgeschrieben wie Smarties. Die Ärzte, weil einfach die Langzeiterfahrung mit dem Zeug gar nicht da waren.
Das heißt, du hast deine Medikamente ganz legal, offiziell verschrieben bekommen?
Naja, die Tranquilizer, die Amphetamine musste ich natürlich so besorgen. Vor allen Dingen in den Mengen, in denen ich sie genommen habe. Nicht? Das waren ja die empfohlenen ein bis drei Tabletten am Tag. Daraus wurden, waren dann zum Schluss eben 60 plus geworden.
Und wie bist du da rangekommen an die Medikamente, die dir nicht verschrieben wurden?
Also ich habe das aus der Apotheke, also auch wieder auf einen Tipp hin von einem Freund. Und das habe ich dann also von denen immer genommen und immer größere Packungen und so weiter, bis mir meine Apotheke sagte, von uns kriegen sie das nicht mehr. Sie können uns verklagen, aber es gibt's nicht mehr. Dann fing es an, dass ich praktisch von einer Apotheke zur anderen, einschließlich Nachtapotheken, gezogen bin. Immer eine abgegrast und dann ging die wieder nicht und dann bin ich weitergezogen. Und so kriegt man das eben.
Diese Mengen kosten ja auch eine ganze Menge. Wo hast du das Geld herbekommen? Und vielleicht weißt, vielleicht magst du auch sagen, was dich das letztendlich monatlich gekostet hat.
Wie viel das im Monat waren, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das immer nur von Mal zu Mal gemacht. Und das waren eben, ich habe eben einfach alles verkauft, was zu verkaufen war, was ich so besaß. Und habe im Laufe der Jahre ein System entwickelt des Borgens. Ich habe mir von einem Freund geborgt. Und wenn das dann sozusagen die Rückzahlung fällig war, habe ich mir vom nächsten geborgt und so eine Kette geschaffen. Und es war eben insgesamt sehr, sehr stressig. Zum Schluss war praktisch die schöne Wirkung, in Anführungsstrichen, dass man sozusagen also auf einem positiven Trip war, die war dann eigentlich nicht mehr vorhanden und ich brauchte die ganze Energie, die Droge selber praktisch, um zu der nächsten Droge zu kommen. Mhm. Ja. Also es war im Nachhinein war das auch eine der schlimmsten Erfahrungen, nicht, die ich also auch nicht mehr haben wollte zum Schluss, dieses Getriebensein.
Du hattest im Vorgespräch auch was von Beschaffungskriminalität erzählt. Magst du dazu noch was sagen? Mhm. Was bedeutete das für dich?
Ich habe halt geklaut, nicht? Ich habe auch Freunde beklaut und die Schranken sozusagen, die waren einfach, sind dann nicht mehr da. Wenn du abhängig bist, willst du an die nächste Droge kommen und wie ist dann eigentlich sekundär, ja? Und so ist es gekommen. Also ich habe praktisch wirklich viele Leute beklaut auch.
Und gab es in deinem Leben eine Phase, in der du geglaubt hast, das sei normal, so wie du dein Leben führst, dein Alltag?
Nein. Das war es nie. Mir war immer klar, dass das, was ich mache, falsch ist. Ich habe aber auch nicht weiter über die Folgen der Sucht und so weiter nachgedacht, weil, wie gesagt, zu der Zeit, in der das stattfand, gab es noch keine Langzeitergebnisse von, was so eine Droge praktisch mit dir macht. Und deswegen gab es auch keine Warnung. Ja, man kann ja nicht vor was warnen, was man nicht kennt. Die Erkenntnisse daraus, was das mit dem Körper macht und vor allen Dingen mit dem Gehirn, das kam ja erst viel später.
Was sind denn das für psychische und soziale Folgen, unter denen du dann gelitten hast oder leidest?
Das sind zum größten Teil die Ängste, das ist diese Agoraphobie. Deswegen habe ich eben Probleme, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und muss also mich irgendwie fahren lassen von Freunden zu irgendwas zu einkaufen oder irgendwo in die Stadt. Und das ist natürlich, da wirst du praktisch auch, bist du automatisch auf so einem Säuglingsstandpunkt, ja, der Papa und Mama werden mich irgendwo hinfahren, so nach dem Motto, was natürlich auch Käse ist und nicht gut fürs Selbstbewusstsein, ne?
Du hast im Vorgespräch auch von einem tiefen Selbsthass als ein Auslöser für die Sucht gesprochen. Woher kam dieses Gefühl?
Ich weiß nicht, inwieweit mein Elternhaus da mit drin war, hing in der ganzen Entwicklung. Aber ich will das nicht auf das Elternhaus schieben, ja, sondern ich hatte ja auch einen Bruder und der ist eben nicht süchtig geworden. Also es kann nicht nur am Elternhaus gelegen haben. Ich weiß es nicht. Zum Ende hin der Zeit, die ich zu Hause war, hat mein Vater fleißig dran gearbeitet, nicht? Der hat mir immer hat mir nie irgendwas gesagt, sondern mir Briefe morgens unter den Frühstückstischteller gesteckt und dann immer so in dem Sinne von, du bist nichts, du warst nichts und du wirst nie was werden. Und wenn man das nun über Jahre hört, denkt man, da muss doch was dran sein. Ich habe eigentlich nicht gewusst, dass es mein Selbsthass ist, der mich in diese Drogen gebracht hat. Das reflektiert man dann in der Zeit nicht, weil man ist einfach mit der Wirkung der Droge beschäftigt oder mit der Beschaffung.
Wie war denn dein Alltag gegen Ende der Sucht? Womit waren deine Tage gefüllt?
Ich fing dann an, was mir also letztendlich auch mich auf den richtigen Weg brachte, mich sozial zu engagieren. Das heißt, für in der Altenbetreuung. Ich habe also eine Nachbarin über 5 Jahre täglich betreut. Und dann kam danach mein Vater, der als der dement wurde. Und zum Schluss war es meine Mutter. Und ich kann nur sagen, ein Glück, dass ich das gefunden habe, denn das hat mich praktisch, es hat mich irgendwo gerettet aus dem Ganzen.
Du hast dich ja irgendwann selbst in die Klinik eingewiesen. Was war denn der Auslöser dafür?
Wie gesagt, es war dieser wahnsinnige Druck, unter dem ich stand, also ständig dieses Geld aufzutreiben und eigentlich wieder der Ekel vor der Art, wie ich zu dem Geld gekommen bin zum Teil. Und diese Amphetamine haben zum Schluss nicht mehr richtig gewirkt. Die heißt, die haben mich nur noch nervlich belastet und aufgeregt, aber der schöne Effekt von so euphorischen Glücksgefühlen und so weiter, der war eben nicht mehr da. Also es war bloß noch Stress eigentlich. Und da habe ich mir gesagt, das ist, also die Dinger zu beschaffen und zu nehmen, nur um Stress zu haben, das kannst du auch billiger haben. Und da ich nicht glaubte, dass ich das alleine schaffe, hat eben mein Vater mich damals vermittelt an eine Psychiatrie. Und da gab es eben geschlossene Abteilungen und Psychologen, die einen dann betreut haben. Und das war für mich der Anfang praktisch.
Und du hast ja dann dort auch einen Entzug gemacht. Mhm. Wie war das für dich, zum ersten Mal nüchtern in der Therapiegruppe zu sitzen?
Das war sehr, wie soll ich sagen, sehr eigenartig, weil ich brauchte erst mal eine Weile, bis ich von diesem wahnsinnigen Trip runterkam. Das heißt also auch von der inneren Einstellung. Jetzt musste also Geld beschaffen oder Droge oder Pille. Das war eben auf einmal weg und da hatte ich eben Zeit, mich mit mir auseinanderzusetzen und zu sehen, wo bin ich denn psychisch gerade, auf welchem Niveau, und zu vergleichen mit den Mitmenschen, die da auf der geschlossenen Abteilung waren. Und das hat mir natürlich dann insofern langfristig auch geholfen, diese Auseinandersetzung über dieses Thema überhaupt zu sprechen mit anderen, nicht? Das war ein Lernprozess.
Und was würdest du sagen, was hast du dort über dich gelernt, das du vorher nie sehen konntest oder auch wolltest?
Da waren ja nur Leute in meinem Zustand praktisch. Und also was ich da erlebt habe, hat seine Besonderheit verloren. Insofern war das also auch ganz hilfreich sozusagen, weil man eben nicht mehr das Gefühl hatte, man ist ein Exot, ja, und in einer eigentlich normalen Welt.
Und wie hat sich das angefühlt, zum ersten Mal wirklich vor Menschen über deine Geschichte zu sprechen?
Es war sehr, wie soll ich sagen, es war sehr schwierig. Es hat auch so eine Weile gedauert, bis ich praktisch mich also völlig geöffnet habe und es dann praktisch aus mir rausfloss, was mich so bewegte und ja.
Du sagst also, dass die Therapiegruppe dir ja auch dabei geholfen hat, dich zu öffnen und vor anderen zu sprechen. In einer Selbsthilfegruppe bist du aber nie gelandet. Woran liegt das?
Das war eine Gruppe, die der Therapeut eben, der Dr. Pieska, damals aufgebaut hat, weil es damals nichts gab, was Leute, wenn die aus der Klinik rauskamen, begleitet hat. Zu diesem Zweck, um sowas mal aufzubauen oder zu sehen, wie das überhaupt funktioniert, sind wir praktisch die Versuchskaninchen gewesen für die Gruppe. Der hat uns praktisch, der Arzt, ja nicht in dem Sinne therapiert, sondern er hat uns reden lassen und hat dann höchstens mal Bemerkungen gemacht, ja, von Zeit zu Zeit. Und es war also mehr das Gespräch, was uns therapiert hat letztendlich.
Also keine richtige Anleitung, sozusagen die Vorboten der Selbsthilfegruppen, wie sie heute sind.
Der Arzt sagte auch, sein Ziel ist nicht, uns zu sagen, was falsch läuft oder richtig läuft oder wie man das ändern kann, sondern dass wir selber darauf kommen.
Du hast ja erzählt, das waren ja die frühen 60er, 70er Jahre, als du abstinent geworden bist, und du sagtest, dass du da gar keinen Zugang hattest zu Selbsthilfegruppen, dass es sowas damals noch nicht gab. Später ja aber schon, in den 80er Jahren. Warum bist du da nicht in einer Selbsthilfegruppe gelandet?
Das Problem ist immer mit den Selbsthilfegruppen, dass die eben irgendwo in der City oder irgendwo stattfinden und ich da einfach nicht hinkam. Ja, dann waren ja die Ängste schon da, die hatten sich ja entwickelt, inzwischen richtig ausgeprägt, und da ging das schon nicht mehr. Das war also, das Problem war hinzukommen, nicht, dass ich das nicht wollte oder irgendwie.
Deinen Kontakt habe ich ja über eine Apothekerin bekommen. Welche Rolle spielte sie auf deinem Genesungsweg?
Naja, also Frau Wagner ist eben einfach eine sehr, sehr kompetent in dem ganzen Thema und kennt sich vor allen Dingen mit Wechselwirkungen von Medikamenten aus zum Beispiel und mit Abhängigkeiten und so weiter. Und eben die letzte Abhängigkeit, in der ich drin war, es waren Schlafmittel, aus der Not geboren, weil ich meine Mutter gepflegt habe, häusliche Pflege, also 24 Stunden über Jahre. Und ich konnte nicht einschlafen, ich konnte abends nicht abschalten. Und da habe ich die gefragt, was man denn machen könnte, ob sie das empfehlen könnte. Und sie sagt, sie müssen aber wissen, wenn sie das anfangen zu nehmen, sind sie in der Abhängigkeit und müssen das irgendwann später ausschleichen. Und da bin ich ganz bewusst also in diese Abhängigkeit gegangen. Und sie hat mich dann also auch durch Nachfrage und so weiter später sehr, sehr unterstützt, wenn ich ihr erzählt habe, wie meine Fortschritte sind bei dem Ausschleichen dieses Mittels. Es war auch nicht ganz einfach.
Du bist heute abstinent sowohl von Zigaretten, Alkohol, Drogen, Medikamenten, richtig?
Ja, ja.
Gab es zwischendurch auch mal Rückschläge und wie sahen die aus?
Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann endgültig aufgehört habe, gab es eben sehr viele Rückschläge. Und die zum Beispiel diese Amphetamine, die habe ich dann eben noch über Jahre in anderer Form irgendwie gekriegt in der Apotheke. Die hießen dann anders, aber das war also auch eine Abhängigkeit, die zum Schluss sich selber erledigt hat, weil es diese Mittel nicht mehr frei verkäuflich gab. Ja.
Und wie sahen diese Rückschläge genau aus und wie bist du damit umgegangen, um da wieder rauszukommen?
Der Ablauf ist eigentlich irgendwo immer ähnlich. Man kommt in einer Stresssituation, innerlich oder äußerlich, und glaubt, die negativen Gefühle, die sich aus der Situation ergeben, einfach wegdrücken zu können, ja, durch diese entsprechenden Mittelchen. Und das schafft man natürlich nicht. Und auf der einen Seite ist es praktisch der Misserfolg, den man eben mit der Entscheidung hatte, und, letztendlich. Und das ist dieses Gefühl des Wiederscheiterns. Ja. Dass man selber eben zu schwach ist, um das zu durchzuziehen. Das war eigentlich das Gefühl.
Und wie bist du dann wieder rausgekommen aus den Rückfällen?
Beim endgültigen Aufhören, da kam das alles zusammen, wo ich mir dachte, ich bin ja ständig, bin ich auf irgendwas und weiß gar nicht mehr, ob ich noch da bin, unter dem ganzen Wust. Und das ist wie so eine, muss man sich vorstellen, wie so ein Gemälde, was also 10 oder 20 Mal übermalt worden ist und man weiß gar nicht mehr, wie der Ursprung eigentlich aussah. Und so fühlte ich mich und ich wollte einfach, da das ja alles, was nichts Schönes hatte, dieser Drogenkonsum zum Schluss vor allen Dingen, da war es ja nur noch Stress. Und ich wollte einfach sehen, ob ich noch da bin und ob es sich sozusagen, ob ich das schaffe, meine Ängste und all das, was dann natürlich dann vorkommt, ob die sozusagen noch dann da sind, ob die bleiben oder ob es da irgendwelche, was dann die Schäden sind oder irgendwie eventuell, das wusste ich ja alles nicht.
Und heute bist du ja wieder da. Wie sieht denn dein Leben heute aus? Was hat sich verändert?
Ich bin nicht mehr getrieben. Es ist einfach ruhiger. Es ist wirklich ein Rentnerleben eben. Es fehlen praktisch noch die großen Höhepunkte, die ich ja damals immer künstlich erzeugt habe. Aber ich habe durch Meditation zum Beispiel, habe ich eben einfach auch gelernt, mich zu lieben, mich anzunehmen und mit allem, also auch mit meinen Schwächen. Das ist ja besonders wichtig, nicht nur mit den Stärken. Insofern lebe ich sehr in Frieden mit mir und bin also ausgeglichener, bin ich mehr so aggressiv. Und also gegen mich vor allen Dingen aggressiv nicht mehr und bin ausgeglichener, wahrscheinlich besser zu ertragen für meine Umgebung.
Das hört sich sehr, sehr ermutigend an. Was hilft dir denn heute, auch ohne klassische Selbsthilfegruppe abstinent zu bleiben?
Ich will es einfach nicht mehr. Ich will diese Süchte nicht mehr. Wenn ich praktisch mal, also zum Beispiel mit Alkohol, wenn man so durch den Supermarkt geht und kommt dann an diesen Flaschenregalen vorbei, also wenn mich wieder mal was anwandelt, dann habe ich so einen festen Film, den ich mir ins Gedächtnis rufe, wie sozusagen, was der Alkohol mit mir zum Schluss gemacht hat und wie schlecht ich mich fühlte und wie die Albträume waren, die permanenten Albträume, das alles und dass ich das nicht mehr will. Und wenn ich also gegen Ende dieses Films bin, das ist also so eine Sequenz von einer Minute, zwei, dann ist es schon wieder, da ist das Gefühl schon wieder weg, diese Anwandlung.
Also ist es das, was dir heute Halt gibt, also diese klare Entscheidung und das Erinnern an diese schrecklichen Zeiten?
Ja.
Ja. Was würdest du denn Menschen sagen, die heute noch mitten in der Sucht stecken?
Ich habe ja genug auch Kontakte zu Leuten, die entweder noch drin sind oder eben auch diese Erfahrung hatten. Meine Haltung ist, dass jeder sich kontrollieren, also prüfen soll. Er soll für und wieder eine Für- und Widerliste zum Beispiel machen. Das kann helfen. Was spricht dafür, die Droge weiterzunehmen und was spricht dagegen? Und am Ende dann zu fragen, ob er das weitermachen will oder sie das weitermachen will oder nicht. Und ich bin immer für die Leute, bin ich da, die aufhören wollen. Ja, für die bin ich wirklich Tag und Nacht da. Aber ich bin nicht da für User. Das ist nicht mein Ding. Und ich bin auch gegenüber Usern eher hart, also es sieht nach außen hart aus, aber man muss eine gewisse Konsequenz muss man durchziehen gegenüber denen. Aber wie gesagt, wer kommt und sagt, er will aufhören, da bin ich immer zu haben. Ich bin auch gerne, wenn irgendjemand jetzt in der Folge irgendwelche Fragen hat, kannst du gerne meine Nummer weitergeben. Das ist kein Thema.
Würdest du denn sagen, dass das Aufhören wollen, abstinent werden wollen und bleiben, ist das nur eine Kopfentscheidung? Also ist das wirklich einfach nur in Anführungsstrichen eine Entscheidung oder steckt da noch mehr dahinter?
Ja, es ist wirklich die Entscheidung. Man hat so viele Jahre damit zugebracht, diese Entscheidung zu übersaufen oder zu übernehmen mit Pillen, dass man nun endlich mal zu sich stehen will. Und man merkt ja, dass das gar nicht so schlecht ist, was dabei rauskommt. Also an eigener Persönlichkeit, die man freigelegt hat. Es ist ja schade, wenn man das nicht nutzt, ja, die Erfahrung, die man hat.
Viele sagen, dass es mit bloßer Willenskraft alleine nicht zu schaffen ist. Deswegen war ich einfach nur neugierig, was es bei dir ist.
Doch, das ist zu schaffen. Das ist der grundlegende Irrtum. Das redet man sich gerne ein. Auf die Weise habe ich Jahrzehnte gebraucht, um mit Rauchen aufzuhören, weil man sich immer einredet, da kommen dann so viele, man wird fressen, man wird zunehmen. Was man also hört an Geschichten, hat man natürlich auch gerne aufgenommen von anderen, die sagten, hör bloß nicht auf, dann passiert das und das und das. Das darf man also alles nicht glauben, sondern es geht alles. Es ist niemand in meiner Umgebung hat im Ernst daran gedacht, dass ich jemals irgendwie clean werde von allem. Keiner hat daran gedacht. Die haben sich zwar gefreut, als ich dann aufgehört habe, aber wie lange das anhält, das hat keiner drauf gewettet. Ich habe nun den Weg gefunden mit Meditation, mit Hilfe, Altenhilfe, Pflege. Aber das ist mein Weg. Das ist einfach nur, der war für mich, hat ja gepasst, aber der muss nicht für andere passen. Da muss jeder muss sehen, wie er seine Motivation am Köcheln hält. Ja. Und es ist immer wichtig, vor allen Dingen in der Anfangszeit, von Zeit zu Zeit so eine Bilanz zu ziehen. Was wollte ich erreichen mit dem Entzug und hat das geklappt oder fällt mir das schwer oder nicht? Und das ist immer gut, sich das vor Augen zu führen.
Welche Art von Hilfe hat dir denn wirklich etwas gebracht und welche eher nicht von den Dingen, die du ausprobiert hast?
Zum Beispiel den Alkohol habe ich in Istanbul entzogen. Da war ich zum Schluss bei einem Arzt, weil ich also wahnsinnige Pankreatitis hatte. Und der sagte mir ja, wissen Sie, ich kenne Sie nicht und wir werden uns wahrscheinlich auch nie wiedersehen. Aber wenn Sie so weitermachen, sind Sie in einer Woche tot. Und dann fangen Sie an, sich selber zu verdauen, innerlich, im wahrsten Sinne. Und wenn Sie aufhören, kann es durchaus sein, dass sie völlig gesund werden und praktisch eine schöne, vor allen Dingen lange Zukunft haben werden. Und da habe ich dann gesagt, na gut, wenn das so ist, dann die Schmerzen willst du nicht und dann mach das mal. Und ich hatte damals das Glück, dass ich eben bei Freunden wohnte. Ich hatte damals meinen Freund besucht, den ich liebte. Und die waren von Anfang an für mich da. Nicht? Die waren ja froh, dass sie nicht mehr diesen saufenden Kerl um sich hatten.
Mhm. Wir kommen so langsam zum Abschluss und ich würde dich gern fragen, was würdest du deinem 30-jährigen Ich heute sagen, wenn du ihm begegnen würdest?
Ich würde sagen, wenn du drüber nachdenkst, irgendwelche neuen Drogen auszuprobieren, dann informier dich erstmal genau, was das mit dir machen könnte, ja, langfristig. Und vor allen Dingen, ob der Wunsch, es zu tun, wirklich größer ist als alles andere. Oder sozusagen, ob es einfach so eine laissez-faire Stimmung ist, aus der du dann irgendwas Neues ausprobierst. Also wenn du erstmal drinsteckst in dem Konsum, dann ist es wahnsinnig schwer rauszukommen. Weil dann, du baust ja im Laufe der Zeit deine ganzen Freundeskreise auch danach auf. Und du musst davon ausgehen, dass wenn du eine bestimmte Droge eben lässt, die Freunde weg sind. Die kennen dich angetönt oder irgendwie, ja. Und die können mit jemandem, der nicht auf ihrer Wellenlänge, sprich auf ihrem Trip ist, können die nichts anfangen. Muss man wissen.
Dann, lieber Bert, danke ich dir für deine Offenheit und dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du bei uns warst.
Gerne, hat mir Freude gemacht.
Als nächstes sprechen wir mit Marc Pestotnik von der Fachstelle für Suchtprävention über blinde Flecken im System, notwendige Veränderungen und warum Aufklärung, Prävention und Vernetzung überlebenswichtig sein können. Marc, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Marc, du bist Referent und Leitung der Fachstelle für Suchtprävention in Berlin und Teil eines Netzwerks aus ExpertInnen aus Suchtberatung, Pflege, Apotheken und Verwaltung. Was unterscheidet Medikamentenabhängigkeit von anderen Formen der Sucht, gerade im Hinblick auch auf gesellschaftliche Wahrnehmung?
Ja, Medikamente haben in der Regel ein sauberes Image. Sie sind in der Regel verschrieben, man kann sie überall käuflich erwerben. Und auch die Wirkung, die damit verbunden wird, also erstmal, wenn wir über Medikamente sprechen, dann ist ja super, dass wir die so verfügbar haben. Wenn wir viele gute Wirkungen, gleichzeitig eben auch Risiken. Und die erhalten oder tragen dazu bei, dass wir eine hohe Funktionalität im Alltag erhalten, was wiederum andere Substanzen eher nicht machen, vor allem nicht zu Beginn. Man hat halt keine Konsumexzesse in der Regel. Also man muss vielleicht unterscheiden, verschriebene Medikamente und darüber in eine Abhängigkeit zu kommen und eben hedonistischer Gebrauch, also einfach um Spaß zu haben und da bestimmt psychoaktiv wirkende Substanzen zu konsumieren, die dann auch abhängig machen können. Und da gibt es halt über Jahre mitunter keine Konsumexzesse, keine Dosissteigerung, keine Wahrnehmung von Nebenwirkungen und das ist halt auch keine etwa Elendung. Und das ist halt durchaus ein Unterschied zum Abhängigkeit von anderen Substanzen. Und vielleicht abschließend noch, es gibt auch eine geringe Akzeptanz von Hilfeangeboten in der Regel bei Medikamentenabhängigkeit. Also die Wahrnehmung, man braucht vielleicht Hilfe, dass man ein Thema hat und sich in einem Pool sehen mit sogenannten Junkies oder ähnlichen. Diese Akzeptanz ist in der Regel nicht da und deswegen gibt es auch so eine Diskrepanz von Menschen, die eine Medikamentenabhängigkeit haben, zu denen, die ihm Hilfe wirklich bekommen.
Was muss denn passieren, dass jemand sich eingesteht, dass die Person Medikamente missbraucht oder abhängig ist?
In der Regel hilfreich ist eine Ansprache von außen. Ja, also Rückmeldung, direkte Rückmeldung aus dem sozialen Umfeld. Können auch Kolleginnen und Kollegen sein, einfach, dass das Verhalten gespiegelt wird, das vielleicht unter dem Medikamenteneinfluss an den Tag tritt. Vielleicht was verhangen zu sein, müde, Fehlzeiten auf der Arbeit, nicht mehr zuverlässig zu sein, nicht mehr aktiv teilhaben zu wollen an bestimmten Freizeitangeboten, die früher Spaß gemacht haben, also auch eine Wesensveränderung, die zutage treten kann durch Medikamentenkonsum, auch durch einen langjährigen, regelhaften Konsum. Also gerade wenn wir über Medikamentenkonsum im höheren Alter sprechen, gerade zu Schlaf- und Beruhigungsmitteln, die dann gerne mal verschrieben werden, dann häufen die sich gerne im Körper an. Also der Körper kann nicht mehr so gut verstoffwechseln, ausscheiden und man gibt eben diese Nebenwirkungen, die für Alterserscheinungen sprechen können, in der Regel aber dann auch eine Nebenwirkung sein können des Medikaments und darauf angesprochen zu werden, auch Menschen im Umfeld zu haben, die mit darauf achten, welche Medikamente überhaupt eingenommen werden, vielleicht auch eine Rückmeldung von ApothekerInnen oder von Ärztinnen zu bekommen. Das kann total wertvoll sein, um ja eine Idee zu haben, hey, vielleicht soll ich da nochmal hinschauen und was ändern.
Über welche Medikamente reden wir eigentlich? Also welche Medikamente sind am häufigsten betroffen?
Ich würde unterscheiden zwischen denen, die verschrieben werden und denen, die man in Selbstmedikation einnimmt, also wofür es keine ärztliche Verschreibung braucht. Die bekommt man in Drogeriemärkten oder von Apotheken. Es gibt da unterschiedliche Auflagen, welche Medikamente man wo bekommen kann. Wenn wir jetzt mal über Schmerzmittel sprechen, die man dann regulär in der Apotheke kaufen kann, in bestimmten Dosierungen, dann kann ein Gewöhnungseffekt eintreten. Ja, also ich nehme mal regelhaft ich habe einen Anflug von Kopfschmerzen, nehme dann meine Ibuprofen, Paracetamol oder was es da alles gibt und suche vielleicht gar nicht mehr nach Alternativen. Und irgendwann fixiere ich mich auch dieses Medikament. Und es kann halt eben zu einer Art psychischen Abhängigkeit kommen. Keiner körperlichen. Die körperliche Abhängigkeit wird vor allem durch verschiedene Medikamente, also Schlaf- und Beruhigungsmittel, also klassisch Benzodiazepine, wer das schon mal gehört haben hat, und bestimmte Schmerzmittel, also sehr, sehr stark wirksame. Das sind sogenannte Opiate oder Opioide. Darunter zählen zum Beispiel Tramadol, Tilidin, wer das schon mal gehört hat, Codein. Bei den Benzodiazepinen sind es dann Diazepam, Tavor, auch Xanax, über das viel gesprochen wird, gerade in der Jugendkonsumszene so. Das sind so die Medikamente, die eine Rolle spielen.
Und gibt es irgendwie einen Punkt oder eine Zahl, ab wann man von einem Medikamentenmissbrauch oder einer Abhängigkeit sprechen kann? Gibt es da auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Missbrauch und Abhängigkeit?
Das ist eine wichtige Frage. Ich kann da sehr wohl unterscheiden. Erstmal würden wir von Medikamentenfehlgebrauch sprechen. Also wenn es nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird. Das kann aus Versehen geschehen, weil man es nicht besser weiß vielleicht. Missbräuchlich ist, wenn man das Medikament nicht bestimmungsgemäß einnimmt oder in einer anderen Dosierung oder anderen Häufigkeit als eigentlich gedacht. Klassisches Beispiel ist die Aspirin nach dem Alkoholexzess. Ja, also dem Kater entgegenzuwirken, am nächsten Morgen direkt erstmal die Kopfschmerztablette drin und das ist nicht so gedacht. Ein Kater ist ja eigentlich nicht da, die Aspirin. Und das kann man auf andere Medikamente übertragen. Also es wäre missbräuchlicher Konsum. Und auch wenn es eben zu oft und zu regelmäßig und zu hohen Dosierungen. Auch noch ein Beispiel, wenn eigentlich eine Ibuprofen 200 Milligramm oder 400 Milligramm reichen würde, aber dann nehme ich mal die 800, da bin ich auf der sicheren Seite. Das ist eine heftige Dosis. Und gerade wenn man das auf dem Körpergewicht vielleicht von leichten Personen oder sowas rechnen, kann das schon sehr viel sein, gerade bei Kindern oder Jugendlichen. Und ein riskanter Konsum, abhängiger Konsum entwickelt sich dann in der Regel, beziehungsweise wenn wir über den Freizeitgebrauch von bestimmten Medikamenten mit einer starken psychoaktiven Wirkung sprechen, also auch die Benzodiazepine, Xanax, Tabor und Co. Oder eben auch synthetische Opioide, Tramadol, Tilidin und Co., die können sehr schnell zu einer Abhängigkeit auch führen. Ja, die werden halt zum Feiern eingesetzt, durchaus Freizeitgebrauch. Wir können recht schnell, weil sie ja stark zentral wirken, auch auf den Körper, aufs Gehirn, zu einer Abhängigkeit der körperlichen führen. Und im verschriebenen Konsum wiederum kann das über lange Jahre dauern und es findet erstmal keine Dosissteigerung statt. Ja, es gibt so ein Phänomen bei den Schlaf- und Beruhigungsmitteln, bei den Benzodiazepinen, das nennt sich Niedrigdosisabhängigkeit. Und worum geht's hier? Hier geht's darum, dass ein Medikament, vielleicht zum Schlafen gehen oder bei einer Angsterkrankung, vielleicht Lebenspartner, Partnerin verloren, und dann gibt's eine Verschreibung, um damit zurechtzukommen. Das wird dauerhaft eingenommen. Oder auch erstmal die Dosis nicht gesteigert, immer die halbe Tablette von irgendwas. Und das ist dann wie eine klassische Substitutionsbehandlung. Also man bekommt es wieder verschrieben in der Dosis und nimmt das ein. Und wenn das Medikament aber mal nicht eingenommen wird, dann treten Entzugserscheinungen durchaus auf. Und die werden wiederum auch die Ausgangsbeschwerden zurückgeführt. Im Sinne von, ich habe ja immer noch den Grund, das Medikament einzunehmen. Dabei ist vielleicht die Ursache gar nicht mehr da. Und diese Nebenwirkung vom Medikament mitiert das ab. Und dadurch bleibt halt dabei, dass diese Verschreibung fortgeführt wird, beziehungsweise weitere Einnahmen gewünscht ist.
Mhm. Von Bert haben wir ja gerade gehört, dass er von einer Sucht in die nächste geraten ist und mehrfach süchtig war. Wie rutschen Menschen typischerweise in eine Medikamentenabhängigkeit? Also welche Risikofaktoren gibt es da?
Ja, oftmals gibt es ja Vorerkrankungen, die eine Behandlung bedingen, medikamentöse Behandlung, wie gerade angesprochen mit Schlafstörungen, vielleicht Einschlafstörungen oder Schmerzzustände oder Verlust, psychische Erkrankungen auch, Panikattacken, Angsterkrankungen etc. Das ist super, dass wir diese Medikamente haben. Es muss aber auch ein Ende besprochen werden, also ein Ende der medikamentösen Therapien und parallel dazu auch eine Psychotherapie dann angegangen werden, gerade wenn es um Angsterkrankungen und Ähnliches geht. Und der Punkt wird immer mal wieder verpasst. Also A, schon vorher anzusprechen, dieses Medikament gibt es nur auf Zeit und sich dann B, daran zu halten. Und bei der Patientin oder die Patientin, die fordern das Medikament dann auch durchaus ein, weil es hilft. Ja, weil es sehr gut tut. Zerbohr macht super glatt, Grundstimmung. Und vielleicht ist auch Therapie anstrengend oder nicht verfügbar. Darüber müssen wir ja auch mal sprechen. Es ist halt auch nicht immer verfügbar. Und dann gibt es eine Dauerverschreibung. Die Verschreibung wird dann irgendwann vielleicht nicht mehr über ein kassenärztliches Rezept verordnet, sondern über ein Privatrezept. Das ist auch so ein Kipppunkt. Also wenn es das grüne Rezept wird, dann empfindet der Arzt oder die Ärztin in der Regel schon nicht mehr, dass dieses Medikament regulär weiter verschrieben werden kann. Und eben, es könnte auch auffallen bei einer Prüfung vielleicht, dass es zu lange verschrieben wird und dann wird es halt noch als Privatrezept verschrieben. Das ist eine Möglichkeit, Verordnungen, die im Krankenhaus vielleicht getätigt werden und aus Versehen weiterverschrieben werden, weil es nicht reflektiert wird. Der Nutzen zum Beispiel in einem Vierbettzimmer, im Krankenhaus, super turbulent, man kommt nicht zum Schlafen. Und das kann ja jedem passieren letzten Endes. Und gerade vielleicht Menschen, die nicht so damit gucken, was sie jetzt da verschrieben bekommen, bekommen dann was zum Einschlafen, können das super nutzen dort und dann wird es aber weiter verschrieben. Hausärztin, Hausarzt verschreibt es weiter und dann wird es verdeihen. Und diese Benzodiazepine, die machen super schnell abhängig. Also sie sollten wenige Wochen wirklich nur eingenommen werden, weil es dann eine starke körperliche Abhängigkeit geben kann. Und dann auch irgendwann der Wunsch durchaus nach Dosissteigerung, das ist auch personenabhängig. Und dann sollte man es einfach nicht so abrupt absetzen. Das kann super gefährlich werden, kann starke körperliche Entzugserscheinungen machen. Und hinzu kommt auch eine Polymedikation, eine sogenannte Vielfachmedikation, gerade im Alter. Ab dem 65. Lebensjahr ist es super häufig, dass Menschen mehr als 5 Medikamente oder mehr als 10 Medikamente verschrieben bekommen. Da hat keiner mehr einen Überblick über die Wirkung, Wechselwirkung der Medikamente. Und häufig sind auch eben Psychopharmaka mit dabei, beziehungsweise eben Schlafberuhigungsmittel oder irgendwie Schmerzmittel. Und wenn die dann dazugehören und einfach auch weiterdruckern in der Verordnung, dann kann es dazu führen, dass diese Medikamentenabhängigkeit einfach sich entwickelt und manifestiert, ja.
Was sind denn typische Warnzeichen, die man kennen sollte, sowohl vom sozialen Umfeld als auch vielleicht von ÄrztInnen oder ApothekerInnen?
Na, Warnzeichen sind zum Beispiel, wenn die Einnahmen weder krankheitsbedingt noch situationsbezogen sind, sondern hat eine Normalität in der Einnahme. Geschieht, dass der Konsum, um bestimmte Gefühle zu betäuben oder herbeizuführen oder auch die Einnahme vor auftretende Beschwerden schon stattfindet. Da sollte man aufmerksam sein. Wenn man es verheimlicht, dass man konsumiert. Wenn es eine Bagatellisierung gibt des Konsums, ist jetzt gerade eine Phase oder es war doch nur am Wochenende, wie auch immer das dann ausgesprochen wäre, oder dass man eine Sorge hat, dass der Arzt, die Ärztin das Rezept nicht mehr ausschnitt. Oder aus Scham ein Ärzt- oder Apothekenhopping betreibt, also verschiedene Ärztinnen für Verschreibung aufsucht, verschiedene Apotheken aufsucht, um das Medikament zu bekommen. Und wenn man sich selbst mal so Fragen stellen mag, ich kann mir nicht vorstellen, einige Zeit auf mein Medikament zu verzichten. Drückt das zu oder nicht? Oder ich habe vielleicht einen kleinen Vorrat meines Medikaments angelegt, das beruhigt mich. Ich merke, dass ich die Dosis langsam steigere, aber die Beschwerden werden nicht besser. Oder mir ist es unangenehm, über meinen Medikamentkonsum zu sprechen. Also wenn man diese Aussagen, Fragen antworten kann mit einem Ja, sollte man gucken, dass man mit einem Arzt, Ärztin oder einer Beratungsstelle mal über den Konsum spricht.
Hm. Welche Rolle spielen denn medizinische Einrichtungen und Fachpersonal in der Entstehung und auch in der Aufrechterhaltung von Sucht? Von dieser Sucht?
In der Entstehung, Medikamente werden entsprechend häufig verschrieben über Ärztinnen und Ärzte. Und dementsprechend ist das ein Zugangsweg, sind halt die legalen Dealer, wenn man das so will. Dann gibt es halt ein Gesundheitswesen, was sehr krankheitsfixiert ist, sehr, sehr kurativ ausgerichtet ist und wo wenig Sensibilität für diese Nebeneffekte im Sinne von einer Abhängigkeitserkrankung vorhanden ist. Und so haben halt mitunter Pflegekräfte oder eben medizinisches Fachpersonal oder Physiotherapeutinnen, wer auch immer, nicht unbedingt den Blick darauf oder das Bewusstsein, bestimmte Fragen zu stellen, wenn es im therapeutischen Prozess ist, um eben so eine Dauerverschreibung zu unterbrechen. Dann durch Stress, Zeitnot, Hektik gehen halt bestimmte Dinge auch unter, fallen Gespräche, Beratungsgespräche kürzer aus. Das ist systemimmanent, das ist, da krankt das System auch was. Und eigentlich könnten eine super Rolle spielen, um dem entgegenzuwirken. Also als Beispiel, das war auch eine Fantasie von mir, die noch nicht so sich wirklich ausentwickelt hat. Physiotherapeutinnen sind super Ansprechpartner oder super Fachkräfte, um genau bei dem Thema aktiv zu sein. Deren Klientinnen und Klienten eint meistens ein Leidensdruck, das ist Schmerz. Und dafür nehmen sie Schmerzmittel ein, regelhaft, ganz oft, und sie reden auch oft darüber. Und ich würde mir total wünschen, dass Physiotherapeuten regelhaft dafür sensibilisiert würden und geschult würden, einfache Fragen zu stellen, einfach Impulsfragen zu stellen, die gar nicht es geht nicht um therapeutisches Gespräch oder ähnliches, sondern es geht darum, eine Reflexion beim Gegenüber anzustoßen. Wenn es ein Gliednerkondom ist, wenn es so ein verselbstständigtes Ding ist, das können ja Physiotherapeutinnen aus ihrer fachlichen Sicht auch einschätzen. Ja, also das sind die Symptome, das sind die Ursachen und das ist der Kondom. Und da würde ich mir wünschen, dass so regelhaft, systemisch ein Auftrag ist.
Ich habe ja am Anfang auch schon anmoderiert, ne, dass wir auch über blinde Flecken im System sprechen. Und du hast jetzt auch gerade schon Apothekenhopping angesprochen. Und Bert hat davon auch schon gesprochen, dass er das betrieben hat. Wie kann man dem entgegenwirken?
Das ist total schwierig. Ganz ehrlich, weil wir reden über ein tabuisiertes Thema, ein schambelastetes Thema. Wir reden darüber, dass natürlich nicht alle über einen Kamm zu scheren, aber wir haben eben auch einen Apothekenmarkt und wenn ein Medikament nicht ausgehändigt wird, dann holt sich der Kunde, die Kundin das Medikament woanders und dann bleibt es bei der Entscheidung, serviere ich das und behalte den Kunde oder die Kundin oder eben nicht. Da gibt es unterschiedliche Haltungen. Es gibt solche, die sehr wohl das ansprechen auch ihre Kontrolle- und Schutzfunktion, die Apothekerinnen und Apotheker ja wirklich haben, gerade bei der Selbstmedikation, die gerne wahrnehmen. Ist auch ein Auftrag seitens der Apothekerschaft, also Apothekerkammer, es gibt Auflagen, dass das Gespräch geführt werden soll. Nur eben auch Alltag, Hektik, parallele Beratungsprozesse dort. Die Personen, die kommen ja nicht also offen für ein Beratungsgespräch. Die wollen ja schnell. So, und schnell bedient werden, schnell wieder raus, weil sie schämen oder weil sie Sorge haben, sie bekommen es sonst nicht. Und das ist schon herausfordernd. Und da bin ich ganz froh, dass wir im Netzwerk, was schon angesprochen wurde, auch mit der Apothekerkammer Berlin zusammenarbeiten und da immer wieder Impulse von Apothekerkammer kommen in Richtung auch Gesprächsführung von Apothekerinnen und Apothekern, Sensibilisierung für das Thema und Arzneimitteltherapiesicherheit, dass das einen großen Stellenwert hat. Nur dieses Hopping an sich, diese Dynamik ist, glaube ich, Teil des ganzen Prozesses. Und es geht darum, dass die Person, die in der Apotheke ankommt und vielleicht auch nicht bedient wird, diese Erfahrung, dass es auffällt, häufig macht. Das sind wir bei der Ansprache wieder. Eben nicht nur im direkten sozialen Umfeld, aber auch im fachlichen Umfeld. Dass die Ansprache kommt. Wissen Sie, Sie sind jetzt schon das dritte Mal diese Woche hier. Die Medikamente, die Sie bis bald bekommen haben, reichen unseres Erachtens für den Zeitraum XY. Möchten die mal über den Medikamentenkonsum sprechen? So, in der Richtung. Apotheken haben auch die Auflage, einen Bereich vorzuhalten. Es muss kein Raum sein, das kann ein absendbarer Bereich sein, um Gespräch zu führen, vertrauliches. Auch Inkontinenz und STI, also Geschlechtskrankheiten. Und dass einfach ein Gespräch möglich ist und eben aber auch über solche Themen.
Ich kann mir vorstellen, dass die Dunkelziffer auch nochmal, also viel höher ist, dadurch, dass es ja auch Online-Apotheken gibt, ne, wo man sich ja noch, also ohne in der Apotheke erscheinen zu müssen, sich ja alles besorgen kann, was frei verkäuflich ist.
Ja, das ist sicherlich auch ein herausforderndes Thema, über das die Apothekerschaft auch diskutiert, ja, und den Einfluss, den Online-Apotheken da haben und die Beratungsqualität, die damit einhergeht. Klar, es ist eine anonyme Beschaffungsmöglichkeit. Also bin auch ständig tatsächlich gar nicht drin, ihnen da die Qualität schon mal rauszulösen oder so, was da geht und was da nicht geht. Und es gibt immer, ich denke, es gibt solche und solche in verschiedenen Bereichen, ob Präsenz oder online, die es besonders ernst nehmen, vielleicht zu beraten, was wichtig sehen oder auch sehr sensibel dafür sind, zu beobachten, wie die Person vor einem steht oder wie jemand anfragt und solche, denen das nicht so wichtig ist.
Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du dir wünschen würdest, dass die PhysiotherapeutInnen mehr geschult würden. Welche Lücken siehst du denn sonst noch im Hilfesystem für Betroffene?
Es gibt viele Angebote der Suchthilfe in Berlin. Ja, in verschiedensten Varianten, in ganzen Bezirken. Es gibt Beratungsstellen auch für Alkohol und Medikamente. Es gibt Selbsthilfe in vielen Varianten mit Beratungsstellen. Allerdings ist die Finanzierung stets und ständig bedroht und die Angebote gibt es und dann stoppen sie wieder sich. Es gibt keine verlässliche Finanzierung für die Angebote. Dieses Damoklesschwert schwebt über der Suchthilfe schon lange und die machen auch immer wieder darauf aufmerksam. Gleichzeitig, auch wenn es diese Angebote gibt, ist das Selbstverständnis von Menschen mit einer Medikamentenabhängigkeit, ja, ich bin nicht abhängig, ich bin kein Junkie, ich gehöre da eigentlich gar nicht hin. So, das ist nicht für mich dieses Angebot. Und das schlägt sich auch in den Zahlen wieder. Also wenn man auf die deutsche Suchthilfestatistik schaut, dann sieht man das, also um ein paar Zahlen zu benennen, wir haben ungefähr 1,7 Millionen Menschen mit einer Medikamentenabhängigkeit in Deutschland. So 1,5 und 1,0. Und 1,7 Millionen Alkoholabhängige. So, also ähnlich viel beziehungsweise tendenziell mehr bei den Medikamentenabhängigen. In den Beratungsstellen mit der Hauptdiagnose Alkoholabhängigkeit werden 50% der Fälle beraten und 1% derjenigen, die dort ankommen, mit einer Hauptdiagnose Medikamentenabhängigkeit. Also verschwindend geringer Anteil. Und das spiegelt nochmal deutlich wider, dass eben Menschen nicht ankommen in den Angeboten, dass sie nicht attraktiv genug sind oder auch nicht bekannt genug sind, genau für diese Gruppen. Und da braucht es vielleicht eher so eine Clearingstelle, wo Leute sich informieren können und dann vielleicht auch mal einen nächsten Schritt gehen können, wenn es ein bisschen bewusster wird, hey, ich habe da wirklich ein Problem, ein Thema, was aber nicht so ein Label Suchtberatungsstelle hat. Zum Beispiel auch genauso die Offenheit, in Gruppen zu gehen. Es gibt so gut wie keine Selbsthilfegruppen zum Thema Medikamentenabhängigkeit. Es gibt diese Poly-Gruppen, ja, wo Medikamente auch eine Rolle spielen, aber die KlientInnen in der Regel auch eine andere Lebensentwicklung hatten und wo dann vielleicht Benzodiazepine mit Heroin konsumiert wurde oder sowas oder mit viel Alkohol. Und das ist ein anderer Schlagmensch vielleicht auch als die Person, die über einen Krankenhausaufenthalt eine Dauerverschreibung dann in die Abhängigkeit gekommen ist. Und da sehen sich diejenigen nicht, obwohl sie eigentlich vom Mechanismus her sehr ähnliche Suchtmechanismen in sich tragen. So, auch was den weiteren Wunsch nach Konsum angeht. Und die Gruppen zusammenzukriegen, ist sehr herausfordernd. Deswegen würde ich dafür plädieren, dass es einfach Gruppen gibt, Selbsthilfegruppen zum Thema Medikamentenabhängigkeit. Also das würde ich mir wünschen, dass das was gegründet wird und zugänglich wird. Ich glaube, da würden wir auch zu Lauf kommen.
Darüber wollte ich auch gerne mit dir sprechen. So, welche Rolle spielen denn Selbsthilfegruppen deiner Meinung nach bei der Prävention und oder auch bei der Genesung von dieser Abhängigkeit?
Also grundsätzlich wissen wir ja, dass Selbsthilfe wirkt. So. Und wenn ein Angebot aber nicht vorrätig ist, in diesem Falle für die Menschen mit Medikamentenabhängigkeit und dann das kann Medikamentenkonsum, dann kann sie nicht wehren. Also das Angebot muss einfach da sein, erfahren werden, dich rumsprechen und gucken, was dann daraus wird. Ich denke, das könnte einen sehr positiven Effekt haben. Und die Lücke haben wir noch. Wenn wir wissen, dass diejenigen, die davon profitieren würden, in die Selbsthilfe zu gehen mit ihrem Medikamentenkonsumthema, sich eigentlich abgeschreckt fühlen bei dem Gedanken oder Bilder im Kopf haben von, okay, dann bin ich dann da und dann sind da so viele Junkies und Leute, die ihr Leben nicht geregelt bekommen. Bei mir läuft doch eigentlich alles gerade so. Ich habe doch nur dieses eine hier mit den Medikamenten und da fühle ich mich ohne die nicht wohl, so, aber ansonsten ist doch alles okay. Vielleicht braucht es eine andere Kommunikation genau zu diesen Leuten, ein anderes Verständnis zu kreieren von dem, was Suchthilfe beziehungsweise Selbsthilfe kann und inwiefern sie davon profitieren würden, das Bild im Kopf einfach zu ändern, einfach ist gut. Genau, um dieses Bild anders zu malen.
Seit 2011 ne, setzt sich die Initiative dafür ein, dass Medikamentenabhängigkeit sichtbar gemacht und Fachpersonal besser geschult und Hilfesysteme enger vernetzt werden. Welche Projekte und Maßnahmen, würdest du sagen, der Berliner Initiative haben aus deiner Sicht besonders Wirkung gezeigt?
Wirksamkeit ist da ja schwer nachzuweisen. Also das, was ich sagen kann, ist, wir sind jetzt im sechsten Jahr mit der Aktionswoche gegen Medikamentenmissbrauch, also Berliner Aktionswoche gegen Medikamentenmissbrauch. Und die Tatsache, dass wir das jetzt verstetigt bekommen nach und nach, dass wir eine unheimlich tolle Reichweite haben, dass sich Menschen mit dem Thema überhaupt mal über einen Zeitraum und auch darüber hinaus befassen. Diese bezirkliche Sensibilisierungsaktion, in der halt jetzt über die letzten Jahre eigentlich immer zwei Drittel der Berliner Bezirke mitmachen und entsprechende Zielgruppen wie Ärztinnen und Ärzte, ApothekerInnen, Physiotherapeutinnen oder ähnlich in diesem Jahr ambulante und stationäre Pflegedienste anschreiben, einen Impuls geben Richtung Medikamentenkonsum und Hinweise auf Hilfeangebot an sie weitergeben. Das ist toll. Das ist auf jeden Fall was Erreichtes und dass auch sogenannte Big Player mehr mitmachen. Also dieses Jahr gibt es eine Online-Weiterbildung, die Bundesärztekammer ausrichtet im Zeitraum der Aktionswoche. Zusammen mit der Apothekerkammer, der Ärztekammer Berlin und weiteren Kooperationspartnern. Und da kommen halt genau die Gruppen Ärztinnen und Ärzte, Apotheker und Apotheker und Suchthilfe und Suchtpräventionsfachkräfte zusammen und bekommen halt einen Input und mal sehen, wie viel Austausch da möglich sein wird. Aber allein, dass diese Berufsgruppen zusammenkommen, ist ein totaler Erfolg. Und genau, und auch hier zu sitzen und mit euch zu sprechen, finde ich auch ein totaler Erfolg. Das ist einfach auch nochmal ja, es ist schön, zu dem Thema auch in dem Bereich zu sprechen. Und die Reichweite ist es, glaube ich, mittlerweile. Mal sehen, was die Zukunft da noch bringt.
Zum Ende unserer heutigen Folge würden wir gern von dir noch wissen, was wünschst du dir denn für die Zukunft? Vielleicht auch politisch.
Also zum einen, ich bin ja Präventionsfachkraft. So, und Prävention darf kein Zufall sein. Ja, und das ist sie leider im Moment noch immer wieder. Also gerade wenn wir in Schulen gucken, da ist es nicht regelhaft integriert in den Rahmenlehrplan. Da ist immer noch ein bisschen Zufall, ob Jugendliche im Rahmen ihrer Schulzeit Prävention in Verbindung kommen oder in Kontakt kommen. Das auf jeden Fall. Und wir brauchen eine bedarfsgerechte Finanzierung dafür. Auch das. Verlässlichen. Und wir wissen, das Thema läuft, obwohl es diese hohen Konsumentinnenzahlen gibt oder auch Menschen mit einer Abhängigkeit, Medikamentenabhängigkeit, läuft immer noch unterm Radar. Und das würde ich mir wünschen, dass das einfach sichtbarer wird, dass da mehr darüber gesprochen wird, nicht nur im Rahmen von so einer Aktionswoche oder zu anderen kleineren Anlässen, sondern dass man da generell gesellschaftlich drüber ins Gespräch kommt. Denn wir reden ja auch durchaus über ein gewünschtes Verhalten gesellschaftlich, denn wir haben eine Funktionalität, die Leute können zur Arbeit gehen, die können ihre Kinder betreuen und so weiter. Da muss man über dieses höher, schneller, weiter vielleicht auch nochmal in Kontakt sein. Und es braucht halt so verlässliche Investitionen in gute Aufklärung und auch mutige, emanzipierte, strukturelle Entscheidungen von Entscheidungsträgern um die Konsumentensicherheit auch sicherzustellen. Weil da fehlt es halt. Und da rede ich zum Beispiel über Warnhinweise auf Verpackung von Medikamenten. Das ist ein dickes Brett. Wir haben da schon Impulse gegeben. Einer Fantasie, wie toll wäre das, wenn aus so einer Schlafmedikamentenpackung draufstünde, irgendwie markiert wäre, dass es ein Suchtpotenzial hat oder ein Gefährdungspotenzial hat. Und eine Frage, die vielleicht beim Arzt nicht gestellt werden konnte, aus Müdigkeit oder aus was auch immer, kann dann nochmal nachgeschickt werden, weil irgendwas ist nicht verstanden worden. Ich glaube, das würde die Sicherheit der Einnahme total erhöhen. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das zu lange einnimmt, unwissentlich. Das sind so Sachen, die ich mir da schon wünschen würde.
War gute Ideen. Marc, dann danke ich dir, dass du heute bei uns warst und für deine Zeit und deine Expertise. Das war unsere heutige Folge von Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Vielen Dank an Bert und Marc, die uns an ihren Gedanken und ihrem Erleben mit dem Thema Medikamentenmissbrauch teilhaben lassen. In der nächsten Folge sprechen wir mit Reka, wie es ist, Tochter einer abhängigen und pflegebedürftigen Mutter zu sein, welche Rolle Co-Abhängigkeit dabei spielt und auch wieder mit Marc Pestrücken. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns doch gerne weiter. Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Wenn ihr ein Thema für den Podcast habt und auch mal bei uns zu Gast sein wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail unter echte-stimmen@sekes-berlin.de.